Wer von euch wurde schon einmal bestraft oder zumindest benachteiligt, obwohl du vollkommen unschuldig warst? Also ich als Ältester, und vielleicht waren das jetzt die ältesten Geschwister, also ich habe noch 4 jüngere Geschwister, also ich als Ältester von 5 Geschwistern weiß auf jeden Fall ein paar Storys zu erzählen, wo meine Geschwister was verbockt haben und ich die Strafe dafür bekommen habe. Und die Ausrede meiner Eltern war natürlich immer die gleiche: Du bist der Älteste, du bist verantwortlich. Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas zu spüren bekommen habt, aber ich vermute, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass er zu Unrecht beschuldigt, benachteiligt oder sogar bestraft worden ist. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte von einem jungen Mann, der unschuldig leiden musste, um dadurch am Ende seine Familie vor dem Hungertod zu retten und sogar ein ganzes Weltreich dazu. Und dieser junge Mann heißt Josef. Wenn ihr gleich die Präsentation eingeblendet bekommt, dann werdet ihr ein Bild sehen aus einem Josef-Film. Also der Mann, der so schräg guckt, das soll ein Ägypter sein, und daneben ist Josef. Dieser junge Mann, über den wollen wir heute sprechen. Josef leidet, um zu retten. Und wenn ihr euch den Predigtext mal anguckt, dann werdet ihr wahrscheinlich einen Schreck kriegen. 1. Mose 36 bis 45, das ist ein großer Teil der Josef-Geschichte. Und keine Angst, ich werde nicht alle Kapitel lesen, aber wir werden heute doch einige gute Teile dieser Geschichte lesen bzw. darüber sprechen. Und vielleicht hat der ein oder andere, ich hoffe es, diese Geschichte schon gehört. Ich weiß, in der Kinderstunde ist die Josef-Geschichte eigentlich immer eine der beliebtesten Geschichten. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die meisten es kennen. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr heute oder morgen noch mal etwas Zeit habt, nutzt die Gelegenheit, diese Geschichte mal ein Stück zu lesen, weil ganz ehrlich, die Bibel ist auch ein literarisches Meisterwerk, und gerade das erste Buch Mose ist voller toller Geschichten, die ein unglaublich präzises, aber auch schönes Bild von dem zeichnen, wer Gott ist, wer wir Menschen sind und wie Gott auf diesen ganzen Durcheinander trotz all den Fehlern und Schwächen der Menschen seine Geschichte schreibt. Und die Josef-Geschichte kann ich euch da nur wärmstens empfehlen, euch das nochmal in Ruhe nachzulesen. Heute, wie gesagt, erzähle ich große Stücke und ein paar Passagen werden wir auch lesen. Und ich möchte unseren Blick lenken, und vielleicht ist euch das so bei Josef noch nie so ganz bewusst gewesen, aber ich möchte unseren Blick lenken auf 4 Arten des Leidens in der Geschichte von Josef. 4 Arten des Leidens und wie Gott sich im Leid verherrlicht. Auch wenn Josef, und das müssen wir ja immer wissen, wir kennen ja schon die Geschichte, wie sie ausgegangen ist, ich gehe davon aus, die meisten zumindest, aber Josef, als er da drin steckte und das alles erlebt hat, der wusste ja noch nicht, wozu und warum all dieses Leid ihn trifft. Ne? Und deswegen ist das ganz wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen. Und die erste Art des Leidens wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, die habe ich mal so tituliert: Josef leidet unter der Bevorzugung seines Vaters. Wenn ihr 1. Mose, ist relativ leicht zu finden, 1. Mose ist das erste Buch der Bibel, Kapitel 37, ab Vers 2 aufschlagt, und ich lese es mit uns bis Vers 4. Das ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Jakob ist der Vater von Josef. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe und Ziegen. Er half den Söhnen von Bilha und Silpa, den Nebenfrauen seines Vaters. Josef erzählte seinem Vater, dass man schlecht über seine Brüder redete. Israel, das ist auch ein anderer Name für Jakob, liebte Josef mehr als seine anderen Söhne. Das hat nicht nur damit zu tun, dass er ihnen erzählte, sondern das hat damit zu tun, weil er, so heißt es hier, ihm im hohen Alter bekommen hatte. Und zwar, man muss das vielleicht nochmal ergänzen, die 1. Mose gelesen haben, die werden das wissen, Josef ist der erstgeborene Sohn von Jakobs Lieblingsfrau. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Und diese Frau ist mittlerweile sogar gestorben. Ja, bei der Geburt des zweiten Kindes, Benjamin, der wird später in der Josef-Geschichte noch eine Rolle spielen, da stirbt seine Mutter. Also das ist der Hintergrund hinter dieser Geschichte. Also, weil er ihn im hohen Alter bekommen hatte. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie alle. Stellt euch das mal vor. 11 Brüder, manche davon könnten wahrscheinlich Josefs Vater sein. Und der Josef, der von seinem Vater bevorzugt wird. Daher hassten sie Josef und konnten kein friedliches Wort mehr mit ihm reden. Und dann passiert noch etwas, das lesen wir jetzt nicht, aber ich erzähle euch das kurz. Dann bekommt dieser Josef Träume, Visionen. Und er erzählt davon seinen Brüdern und seinem Vater. Und zwar träumt er einmal, dass da Gaben auf dem Feld sind und 11 Gaben, was meint ihr, für wen die stehen? Für seine 11 Brüder natürlich, stellen sich im Kreis um seine, Josefs Gabe, auf und verneigen sich vor ihm, als ob er der König wäre. Dann hat Josef einen zweiten Traum, diesmal wird es noch wilder. Da kommen die Sonne, der Mond und 11 Sterne und verneigen sich vor dem Stern von Josef. Das wird selbst dem Vater dann irgendwann schon ein bisschen zu viel. Und dann merken wir, Josef leidet unter der Bevorzugung seines Vaters. Ich denke, als jetzt an die Eltern mal gesprochen, ich denke, Eltern sollten ihre Kinder natürlich niemals bevorzugen. Das ist ein Problem, das Jakob schafft. Es hat Gründe, aber er hätte das nicht tun dürfen. Eltern sollten ihre Kinder nicht bevorzugen. Aber es ist natürlich wichtig, dass man hier deutlich macht, es geht nicht darum, dass alle Kinder gleich behandelt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Es gibt so ein Bild von verschiedenen Tieren, ne, die dann alle die gleiche Aufgabe bekommen und sie natürlich nicht lösen können, weil jeder hat halt seine Besonderheit. Ja? Und so ist es auch bei Kindern. Ja? Kinder sind verschieden. Und das heißt nicht, dass wir alle gleich behandeln, aber es ist wichtig, dass wir keins von ihnen benachteiligen oder bewusst bevorzugen. Das ist total wichtig. Denn, das würde man vielleicht nicht denken, aber benachteiligen oder bevorzugen heißt, einen Menschen zu benutzen. Nicht als einen Menschen in eine Beziehung zu treten, sondern ihn zu benutzen. Für Jakob war Josef ein Trostpflaster. Es war die letzte Verbindung zu seiner verstorbenen Lieblingsfrau. Und wir verstehen das alles. Aber dieser Sohn zu sein, diese Bevorzugung zu erleben, war ein riesiges Problem für Josef. Und er hat darunter gelitten. Niemand von uns möchte benutzt werden für irgendetwas. Und ja, jede Gabe und jede Stärke und jeder von uns hat ein besonderes Talent, eine besondere Stärke, wo wir wirklich gut drin sind. Manchmal wissen wir das gar nicht, aber häufig ist das ganz offensichtlich. Jede Gabe, jede Stärke, jedes Talent bringt auch seine Last und sein Leid mit sich. Und ich denke, jeder von uns, der eine Gabe oder ein Talent hat, weiß, dass das nicht immer leicht ist. Des einen Freud ist des anderen Leid. So war es auch bei Josef. Josef litt unter der Bevorzugung seines Vaters. Aber damit nicht genug. Wir kommen gleich zum nächsten Leid, das ihn getroffen hat. Josef leidet unter dem Hass seiner Brüder. Es ist schon in Vers 4 angeklungen. Und wir können es uns fast schon gut vorstellen, dass das alles nicht gut enden kann, wenn da 10 ältere Brüder sind, raue Hirtenjungen, die an sich schon einen schlechten Ruf haben. Und es gibt in 1. Mose ein paar sehr spannende und auch sehr traurige Geschichten, was diese Brüder alles so getan haben, die dann anfangen, ihren Bruder Josef zu hassen. Und in Kapitel 37 von Vers 18 bis Vers 34 lesen wir, die Brüder sahen ihn schon von Weitem kommen, nachdem Jakob Josef wieder mal zu seinen Brüdern geschickt hat. Sie sahen ihn von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, beschlossen sie, ihn zu töten. Sie sagten zueinander, seht, da kommt er ja, der Meisterträumer. Auf, wir erschlagen ihn. Dann werfen wir ihn in eine Zisterne und behaupten, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben, das ist der Älteste von denen, als Ruben das hörte, wollte er Josef vor ihnen retten. Er dachte, wir können ihn doch nicht umbringen. Zu seinen Brüdern sagt er, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne da in der Steppe, aber tastet sein Leben nicht an. Das sagte er, um Josef vor ihnen zu retten und ihn zum Vater zurückzubringen. Als Josef bei seinen Brüdern ankam, rissen sie ihm sein prächtiges Gewand vom Körper. Sie packten ihn und warfen ihn in die Zisterne, die leer und trocken war. Danach setzten sie sich hin, um zu essen. Als sie aufblickten, sahen sie eine Karawane von Ismaelitern. Die kamen aus Gilead. Ihre Kamele trugen kostbare Harze und sie waren auf dem Weg nach Ägypten. Da sagte Judah zu seinen Brüdern: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und den Mord verheimlichen? Kommt, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter, statt ihn umzubringen. Er ist doch unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Seine Brüder hörten auf Judah. Aber dann kamen Händler aus Midian vorbei. Die Händler zogen Josef aus der Zisterne und verkauften ihn an die Ismaeliter für 20 Silberstücke. Die brachten Josef nach Ägypten. Als Ruben zur Zisterne zurückkehrte, war Josef nicht mehr darin. Da zerriss Ruben seine Kleider. Dann ging er zu seinen Brüdern und sagte: Der Junge ist nicht mehr da. Wo soll ich jetzt hingehen? Der wusste, wie das funktioniert mit den ältesten Geschwistern. Sie nahmen Josefs Gewand, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Gewand in das Blut. Dann brachten sie das prächtige Gewand zu ihrem Vater und sagten zu ihm: Das hier haben wir gefunden, schau es dir an. Ist das nicht das Gewand deines Sohnes? Jakob erkannte es sofort und sagte: Das ist das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist zerfleischt worden. Da zerriss Jakob seine Kleider und zog ein Trauergewand an. Lange Zeit trauerte er um seinen Sohn. Wenn man solche Brüder hat, braucht man keine Feinde. Neid zerfrisst uns. Was fehlte diesen Brüdern? Wollten sie wirklich, so wie Josef, bevorzugt werden vor den anderen Brüdern? Wollten sie seinen bunten Mantel haben, den man schon von Weitem sehen kann? Ich glaube nicht. Sie gönnten einfach Josef diese Bevorzugung, die Liebe des Vaters nicht. Dachten sie wirklich, dass sie die Liebe des Vaters gewinnen würden, indem sie ihm seinen Liebsten, den Josef, wegnahmen? Wisst ihr, Hass macht uns einfach nur blind. Ich möchte jetzt persönlich werden. Und du musst jetzt nicht antworten, aber ich hoffe, dass du dir selbst überlegst: Wen beneidest du? Wen beneide ich? Und ich möchte dich ermutigen: Lass diesen Neid einfach los, bevor er dich zerfrisst. Wen kannst du nicht leiden? Zeig nicht mit dem Finger. Überleg dir, wie du dieser Person, die du nicht leiden kannst, das kann ja auch völlig berechtigte Gründe haben. Wie kannst du dieser Person etwas Gutes tun? Und jetzt passt auf, das ist ganz wichtig, ihr etwas Gutes tun, ohne dass die Person merkt, dass ihr das wart. Wie kannst du der Person etwas Gutes tun, ohne dass sie es merkt, dass du das warst? Nur mit Taten der Liebe können wir den Teufelskreislauf von Hass durchbrechen. Josef, er leidet unter dem Hass seiner Brüder und am Ende wird er ihnen das Leben retten. Aber der Hass der Brüder sitzt so tief drin, dass Josef noch einige schmerzhafte Lektionen mit seinen Brüdern durchführen wird. Ich spoilere ein bisschen. Und ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Predigt. Aber dieser Hass, der ist wirklich sehr, sehr schwer beizukommen. Josef, er trifft eine Entscheidung. Er kann sein Schicksal nicht ändern. Er kann sich nicht wehren gegen seine Brüder, die ihn verkaufen. Er kann sich nicht wehren gegen diese Sklaventreiber, die ihn nach Ägypten bringen werden. Und wir werden noch ein paar Schicksalsschläge mitbekommen. Josef, er kann sein Schicksal nicht ändern. Aber er entscheidet sich, nicht zu hassen, sondern Gutes zu tun, wo immer er kann. Und das werden wir im Verlauf der Geschichte sehen. Denn die dritte Art zu leiden, wenn ihr denkt, er ist ja am Tiefpunkt angekommen, leider nicht. Im Kapitel 39 lesen wir von Vers 1. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Dort kaufte ihn ein Ägypter von den Ismaelitern ab, der ihn nach Ägypten gebracht hatte. Der Mann hieß Potiphar. Er war ein Hofbeamter des Pharao und Befehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr war mit Josef, sodass ihm alles gelang. Unglaublich, oder? Josef blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Und der merkte, dass der Herr mit Josef war, denn alles, was Josef tat, ließ der Herr ihm gelingen. So fand Josef Gnade bei Potiphar und er durfte ihm dienen. Potiphar setzte ihn zu seinem Hausverwalter ein. Alles, was ihm gehörte, gab er in Josefs Hand. Nachdem Josef Potiphar zum Verwalter gemacht und ihm alles anvertraut hatte, segnete der Herr sein Haus. Und wegen Josef lag der Segen des Herrn auf allem, was dem Ägypter gehörte, im Haus und auf dem Feld. Potiphar ließ Josef in allem freie Hand. Er selbst kümmerte sich um nichts außer um sein Essen. Josef war ein gut aussehender Mann mit einem schönen Gesicht. Und wenn man diese Verse denkt, denkt man, wow, endlich mal hat er es geschafft. Das Leiden hat sich gelohnt. Jetzt ist er zwar in der Fremde, weg von seiner Familie, aber Gott segnet ihn. Er ist jetzt auf der Karriereleiter ganz schnell nach oben geklettert im Haus des Potiphar. Und jetzt ist eitel Sonnenschein. Leider weit gefehlt. Sein Leiden hat hier noch kein Ende. Vers 7 lesen wir. Einige Zeit später warf Potiphars Frau ein Auge auf Josef und sagte zu ihm, schlaf mit mir. Aber Josef weigerte sich und entgegnete ihr, nein, mein Herr muss sich um nichts mehr kümmern, seit ich hier bin. Er hat mir alles anvertraut und mich zu seiner rechten Hand gemacht. Er ist in diesem Haus nicht wichtiger als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, nur dich, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott stellen? Obwohl sie, Josef, Tag für Tag bedrängte, hörte er nicht auf sie. Er legte sich nicht zu ihr und war nicht mit ihr zusammen. Eines Tages kam Josef ins Haus, um seine Arbeit zu erledigen. Von den Bediensteten war sonst niemand im Haus. Da hielt ihn Potiphas Frau an seinem Gewand fest und forderte ihn auf, schlaf mit mir. Doch er ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück, floh und rannte nach draußen. Sie sah, dass er nach draußen geflohen war und sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte. Da rief sie die Bediensteten. Sie sagte zu ihnen, seht doch, man hat uns einen Hebräer ins Haus geholt, der seinen Spaß mit mir haben will. Er ist zu mir gekommen und wollte mit mir schlafen, aber ich habe laut geschrien. Als er mich laut um Hilfe schreien hörte, ließ er sein Gewand bei mir zurück. Er floh und rannte nach draußen. Dann legte sie Josefs Gewand neben sich, bis der Herr nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Der hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut um Hilfe schrie, ließ er sein Gewand bei mir zurück und floh nach draußen. Josefs Herr hörte sich den Bericht seiner Frau an, als sie sagte, das hat mir dein Sklave angetan, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis werfen, dorthin, wo die Gefangenen des Königs waren. Es gibt ja das Sprichwort, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade daraus. Und wenn man die Geschichte so hört, dann wird man denken, ja, Josef hat das beherzigt. Er hat diese Entscheidung getroffen, das Gute zu wählen, nicht den Hass. Und am Ende widerfährt ihm so eine Ungerechtigkeit. Er leidet jetzt unter der Lust und Laune von Potiphar und seiner Frau. Ganz ehrlich, hättest du die Kraft gehabt, dieser Versuchung Tag für Tag zu widerstehen? Woher findet Josef die Kraft? Ich glaube, wir sehen hier, dass langsam die Früchte des Leidens aufgehen im Leben von Josef. Gott hat durch das Leid den Charakter von Josef geformt. Rick Warren hat das mal so ausgedrückt, wir lernen selten etwas, wenn alles glatt läuft in unserem Leben. Wir lernen meistens durch Druck, durch Schmerz, und durch Tränen. Aber, und es ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, Druck, Schmerz und Tränen machen uns nicht automatisch zu besseren Menschen. Nur dann, wenn wir uns entscheiden, uns nicht von Lust und Laune treiben zu lassen, sondern Gott vertrauen und Gott folgen, koste es, was es wolle, nur dann entsteht wirklich auch in dem Leid und durch das Leid etwas Gutes. Ich möchte auch nochmal das Thema hier mit dieser ganzen Verführung ansprechen. Heute gibt es ja die landläufige Meinung, dass wir Opfer unserer Triebe sind. Wir sind sexuelle Wesen, wird uns gesagt. Ja, und dann werden Kategorien gestaltet und benannt. Ja, wir sind hetero, wir sind homo, wir sind bi oder trans oder sonst noch irgendetwas. Ich weiß gar nicht, was es da für Kategorien gibt. Jedes Jahr werden es gefühlt mehr. Freud und Jung, die Begründer der modernen Psychologie, waren der Meinung vor ungefähr 100 Jahren, dass alle psychischen Leiden ihre Wurzeln in irgendwelchen unterdrückten sexuellen Trieben hatten. Das war deren Theorie. Mittlerweile weiß die Psychologie, dass das Quatsch ist, dass das nicht stimmt. Das ist bewiesen und das ist auch schon längst Konsens in der Psychologie. Man hat diese Ideen schon lange verworfen in der Psychologie. Nur in unserer Moral, da hat sich dieser Gedanke irgendwie hartnäckig festgesetzt. Dort gehen wir immer noch felsenfest davon aus, dass wir auf gar keinen Fall unseren Trieben irgendwie widerstehen dürfen. Und so folgen wir dann unserer Lust und unseren Launen mit allen katastrophalen Folgen, die das für uns hat, für unsere Familie, für die Gesellschaft. Und behaupten felsenfest, kann denn Liebe Sünde sein? Die Bibel hat ein ganz anderes Menschenbild. Sexualität in der Bibel ist kein Identitätsmerkmal, sondern ein Tu-Wort. Es ist nicht etwas, was man ist, sondern was man tut. Wir sind nicht unsere Sexualität. Die Bibel ermutigt uns, dass wir unsere Sexualität in Verantwortung vor Gott und vor unseren Mitmenschen leben. Josef, er hat das begriffen. Er war überzeugt, Sexualität und Sex gehören nur in die intime Beziehung, in eine verbindliche Beziehung der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das war sein Verständnis. Und deshalb übernahm er Verantwortung und er handelte entsprechend und zeigte Charakter. Leider wurde auch dieses Mal sein gutes und sein richtiges Verhalten nicht belohnt. Und sorry, wenn ich das so sagen darf, aber in einer übersexualisierten Welt, die so irre Vorstellungen hat über Sex und so stark davon getrieben wird, werden wir wahrscheinlich, wenn wir an dem biblischen Menschenbild und Verständnis von Sexualität festhalten, auch einiges an Widerstand und komischen Blicken und vielleicht sogar harter Schelte erdulden müssen. Für Josef ging es auch nochmal bergab in seiner Leidenskarriere. Und wir finden ihn wieder im Gefängnis. Und dort leidet er überraschenderweise nicht unter dem Gefängniswärter, sondern unter der Undankbarkeit des Mundschenks. Und dahinter steckt eine Geschichte. Josef, er kommt ins Gefängnis und der Gefängniswärter merkt ganz schnell, der Herr segnet Josef. Und er gibt ihm freie Hand. Er macht ihn quasi zu seinem Hilfs-Sheriff, der im Prinzip so ähnlich wie bei Potiphar jetzt im Gefängnis alles für ihn regelt. Josef ist im Gefängnis und tut dort die Arbeit des Gefängnisaufsehers, so gut wie er kann. Und dann trifft er zwei besondere Gefangene. Und zwar einen Mundschenk und einen Bäcker des Pharao. Ganz hohe Beamte haben sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, landen im Gefängnis und haben beide in einer Nacht Träume. Und sie sind völlig verwirrt, was sie von diesen Träumen halten sollen. Und Josef kommt und er sieht es. Und wisst ihr, Josef ist nicht ein Gefängniswärter, der dann noch draufhaut, wenn die Leute unten am Boden sind, sondern er ist ein guter Mensch. Er fragt, was ist los? Warum seid ihr so schlecht drauf? Und sie erzählen ihm. Und er hört sich das an und er deutet ihre Träume. Und es passiert tatsächlich innerhalb kürzester Zeit genau das, was Josef ihnen vorausgesagt hat. Der Bäcker, zu seinem Leidwesen, erwartet ein Todesurteil. Der Mundschenk wird begnadigt und kommt zum Pharao zurück. Und dann passiert etwas Überraschendes. Kapitel 40, Vers 23. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Ist das nicht bitter? Der Fluch der guten Tat trifft Josef wieder. Was würdet ihr denken, wenn ihr immer und immer wieder dafür bestraft werdet, das Gute und das Richtige zu tun? Würdet ihr anfangen, mit Gott zu hadern? Würdet ihr euch sagen, okay, dann ergebe ich mich meinem Schicksal, ich habe ein schlechtes Karma, egal was ich tue, richtig oder falsch, am Ende wird es immer schlimmer. Am Ende kriege ich den Ärger. Würden vielleicht sogar Zorn, Hass, Rachegedanken in dir hochkommen? Oder gibst du einfach auf und sagst, ich verschreibe mich jetzt dem Bösen. Ich nehme das Recht jetzt in meine eigene Hand. Wisst ihr, was Josef macht? Josef, er macht einfach weiter. Und 2 Jahre später, stellt euch vor, 2 Jahre vergehen. Nach 2 Jahren weiß man, der Mundschenk hat mich sicher vergessen. Der legt kein gutes Wort mehr für den Pharao bei mir ein. Für mich beim Pharao ein. 2 Jahre später hat Pharao einen Traum. Und wisst ihr, da erinnert sich der Mundschenk an Josef. Der bekennt dem Pharao seine Schuld, dass er den Josef vergessen hat. Und dann erzählt er dem Pharao, dass da in seinem Gefängnis ein junger Mann sitzt, der Träume richtig deuten kann. Und jetzt geht es ganz schnell. Pharao lässt natürlich Josef holen. Ich weiß nicht, ob sie geschafft haben, ihn noch schnell zu rasieren und zu waschen und so. Und so steht er also binnen kürzester Zeit vor dem Pharao, dem Herrscher Ägyptens, einem riesigen Imperiums damals. Das ist die Zeit, wo die ganzen Pyramiden entstehen und so weiter. Glorreiche Zeiten in Ägypten. Und dann lesen wir Kapitel 41 von Vers 25 bis Vers 36. Josef sagte zum Pharao, nachdem der Pharao ihm die Träume erzählt hat, beide Träume des Pharaos bedeuten dasselbe. Gott hat dem Pharao durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die 7 schönen Kühe, das war so Teil des Traums, stehen für 7 Jahre. Ebenso die 7 guten Ehren. Es ist ein und derselbe Traum. Auch die 7 mageren und hässlichen Kühe, die danach herausstiegen sind, stehen für 7 Jahre. Das gilt auch für die 7 dürren Ehren, die der heiße Ostwind ausgetrocknet hat. Sie stehen für eine Hungersnot, die 7 Jahre lang dauern wird. Das war gemeint, als ich zum Pharao sagte, Gott hat dem Pharao sehen lassen, was er tun wird. Es werden 7 Jahre kommen, in denen in ganz Ägypten großer Überfluss herrscht. Aber danach wird es 7 Jahre eine Hungersnot geben. Dann wird man in Ägypten allen Überfluss vergessen. Hunger wird das Land verzehren. Von dem Überfluss im Land wird man nichts mehr merken, wegen der Hungersnot, die dann kommt. Denn der Hunger wird sehr groß sein. Die Wiederholung des königlichen Traums bedeutet, dass das bei Gott feststeht und er es bald tun wird. Deshalb, schlussfolgert Josef, sollte der Pharao jetzt einen klugen und weisen Mann aussuchen. Ihn soll er als seinen Stellvertreter über Ägypten einsetzen. Außerdem soll er Verwalter für das Land ernennen. Auch soll er in den 7 Jahren voll Überfluss in Ägypten eine Steuer von 1/5 erheben. In den guten Jahren, die kommen werden, sollen alle Ernteerträge gesammelt werden. Im Auftrag des Pharao soll man in den Städten Speicher für das Getreide bauen. Dann wird das Land genug zu essen haben, wenn die 7 Hungerjahre über Ägypten kommen. So wird das Land nicht vor Hunger zugrunde gehen. Ich weiß nicht, was ihr erwartet hättet, wenn der Josef zum ersten Mal vor Pharao kommt. Der letzten Gerechtigkeitsinstanz in dieser Welt, die er kennt. Außer Gott vielleicht. Ich denke, wenn man so lange diesen Leidensweg nach unten gegangen ist, immer und immer wieder noch einen draufgekriegt hat, man könnte wahrscheinlich mit allem rechnen, nur nicht mit sowas, oder? Man hört keine Verbitterung, kein Groll, noch nicht mal Besserwisserei, so nach dem Motto, ihr seid ja so doof und wieso kommt ihr da nicht selber drauf? Nichts davon. Wir sehen hier, Gott hat Josefs Charakter so geformt, er hat ihn herrlich reifen lassen. Ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, aber vielleicht wie so ein guter Wein, der in einem finsteren Eiskeller reift. Und der dann an die Sonne hervorgeholt wird in einem Glas, und der schimmert, der wohltuend ist im Geschmack, der einen vollen Charakter hat. Wo man sagt, wow, wo ist das denn hergekommen? Und das erkennt natürlich auch der Pharao. Der Pharao erkennt sofort die unglaublichen Qualitäten von Josef. Und er entscheidet sich, diesen Josef sofort an Ort und Stelle einzusetzen, als diesen einen Mann, den Josef quasi gerade selbst beschrieben hat. Und unter der Leitung von Josef wird Ägypten versorgt. In den 7 guten Jahren werden sie bestens vorbereitet auf die 7 Hungerjahre. Und am Ende rettet Josef Ägypten. Aber der Hunger, der breitet sich aus in der Welt und Menschen von überall kommen nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen. Und so stehen eines Tages auch seine Brüder vor ihm. Und Josef erkennt sie sofort. Seine Brüder haben sich scheinbar nicht sehr verändert. Josef wird nicht erkannt von seinen Brüdern. Und ich glaube, es ist eine eigene Predigt wert, diese Geschichte sich nochmal anzugucken, wie Josef ihnen hilft, ihren Hass zu überwinden. Aber um das kurz zu machen, am Ende, wie könnte es anders sein, rettet dieser Josef seine Familie, seine hässlichen Brüder und er sorgt auch dafür, dass sein jüngster Bruder, der Benjamin, und sein alter Vater, der noch lebt, dass sie sich wiedersehen, dass sie nach Ägypten kommen können, um dort in der besten Gegend des Landes die Hungersnot nicht nur gut versorgt zu überstehen, sondern wirklich reich zu sein, wachsen zu können, sich weiterentwickeln zu können. Und am Ende schließt Josef ein ganz faszinierendes Fazit über sein bisheriges Leben und Leiden. In Kapitel 45, Vers 4 bis 8 lesen wir davon. Josef sagte zu ihnen, zu seinen Brüdern, kommt doch her. Da kamen sie zu ihm. Er wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. Seit 2 Jahren herrscht nun Hunger im Land. Noch weitere 5 Jahre wird man weder pflügen noch ernten. Gott hat mich euch vorausgeschickt, damit ihr im Land überleben könnt. Er will an euch eine große Rettungstat vollbringen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Berater des Pharao gemacht, zu dessen Stellvertreter, ja zum Herrscher über ganz Ägypten. Wow. Ich weiß nicht, worunter du leidest. Aber was auch immer es ist, die Lebensgeschichte von Josef und die Leidensgeschichte von Josef, die soll uns heute ermutigen, Gott zu vertrauen und Gott zu gehorchen. Auch wenn du nicht immer verstehst, warum Dinge in deinem Leben passieren. Das Gute, das Böse mit Gutem zu überwinden. Ich möchte dich ermutigen, halte durch, mach weiter und erlebe, wie Gott aus dem Leid deines Lebens ein Segen für viele Menschen werden lässt. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Ganz ehrlich, es gibt wenige Charaktere in der Bibel, wo wir zumindest nicht genannt bekommen, dass sie in irgendeiner Weise gesündigt oder sich schuldig gemacht haben. Und Josef ist einer dieser wenigen. Josef ist ein Prototyp für Jesus. Er leidet unschuldig und bereitwillig. Jesus tut das auch. Er führte ein vorbildliches Leben, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Anfechtungen. Er rettet die Menschen, die ihn hassen, die ihn verachten, die ihn beschuldigen. Wenn ihr mal eine sehr schöne Beschreibung lesen wollt, für das, was Jesus für uns getan hat und die gleichzeitig auch wahrscheinlich zu 99% auf das Leben von Josef passen würde, kann ich euch empfehlen, mal Jesaja 52 und 53 zu lesen. Dort gibt es ein Lied, das so schön zum Ausdruck bringt, wo wir merken, wow, das ist, was Gott macht. Deine und meine Schuld, Schande, Krankheit, Leid und Tod hat Jesus getragen, weil er dich und mich liebt und retten möchte aus dem Teufelskreis von Hass und Vergeltung. Und nur wenn wir diese Liebe Gottes annehmen, Wenn wir unser Leben darauf bauen, dann können wir erleben, wie unser Leid nicht sinnlos vergeudet wird, sondern sinnvoll gesät wird, wie ein Same, sodass wir am Ende süße Früchte des Segens Gottes ernten werden. Josef hat erfahren, dass er nicht der Held seines Lebens ist, sondern Gott. Gott, der uns begegnet in Jesus und durch sein Leiden uns zur Herrlichkeit führt. Amen.